Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Niklas Wimminghaus und ich spreche heute mit dem Autor Tom Hillenbrand. Als Gast im Finance Forward Podcast ist er zugegebenermaßen eine eher ungewöhnliche Wahl. Hillenbrand ist nämlich Schriftsteller, bekannt vor allem für seine gastronomischen Krimis und Science-Fiction-Thriller. Für sein neuestes Buch Monte Crypto hat sich Hillenbrand aber das Thema Kryptowährungen ausgeguckt. Und weil die Story spannend und Hillenbrands Beobachtungen über die Kryptowelt durchaus klug sind, macht es Sinn, mit ihm zu reden. Monte Crypto ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 16 Euro. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Hi Tom.
Hallo, grüß dich.
Das ist ja nicht dein erstes Buch, was sich mit neuen Technologien beschäftigt. Du hast letztes Jahr ein Thriller geschrieben über so künstliche Intelligenz und Quantencomputer. Jetzt in Monte Crypto geht es um Blockchain und Kryptowährung. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das sind ehrlich gesagt ganz schön sperrige Themen, wenn man die so einem breiteren Publikum nahebringen will. Warum sind so Technologien eigentlich gutes Erzählmaterial für dich?
Also ich glaube, es ist gutes Erzählmaterial zum einen natürlich, weil die Leute, auch wenn es sie teilweise abschreckt, gleichzeitig schon interessiert, wie funktioniert das eigentlich oder was steckt dahinter. Und ich finde immer spannend, zumindest zu versuchen, das von der sehr technischen oder technologischen Ebene wegzubewegen und hinzubewegen zu der Frage, was macht das mit uns, was macht das mit unserer Gesellschaft? Und gerade jetzt bei Monte Crypto und bei diesem Kryptowährungsthema ist es jetzt, sag mal, von der Erzählung für so einen Thriller oder Krimi-Plot, erstmal ist da immer so ein Koffer voller Geld. Ne? So fangen viele von diesen Geschichten an. Jetzt sieht der Koffer vielleicht ein bisschen anders aus, aber zumindest bestimmte Mechanismen der Spannungsliteratur, die funktionieren natürlich auch so und dann kann man das ganz gut verpacken und es den Leuten auch, hoffe ich zumindest, so erklären, dass sie nicht einschlafen. Weil die meisten Leute, glaube ich, wenn man versucht, ihnen zu erklären, was eine Blockchain ist, bin 2 Minuten aussteigen.
Das kann ich bestätigen, auf jeden Fall. Monte Crypto ist ja auch nicht so sehr Science-Fiction wie jetzt das Buch davor, weil es spielt in der Welt der Kryptowährung, aber eigentlich sind wir relativ nah an der Gegenwart dran, richtig?
Genau, wir sind relativ nah an der Gegenwart dran, was so ein Ticken in der Zukunft ist oder so Near Future, also wir reden jetzt vielleicht von 5 Jahren, das geht ja auch alles sehr schnell, ist, dass es in Monte Crypto bereits eine, außer Bitcoin, eine etablierte Digitalwährung gibt, die nicht von einem Staat geschaffen worden ist, sondern von einem Silicon Valley-Unternehmer. Also quasi das Diem zum Beispiel von Facebook, wenn man sich vorstellen würde, das ist tatsächlich an den Start gegangen, das hat tatsächlich funktioniert und die Leute haben es auch angenommen. Da sind wir sozusagen von der Zeitebene. Aber ansonsten ist das eigentlich der einzige Unterschied. Ansonsten sind wir ganz nah im Hier und Jetzt.
Magst du noch einmal grob umreißen, um was es hier geht? Was ist die Problemstellung?
Es geht darum, dass in Monte Crypto ein kalifornischer Startup-Unternehmer, der also auch mit digitalem Geld viel zu tun hatte und der früh auch an dieser ganzen Bitcoin-Geschichte mitgeforscht hat, dass der stirbt, plötzlich stürzt ab mit dem Flugzeug und seine Schwester engagiert einen Privatdetektiv namens Ed Dante, der in L.A. sitzt und sagt, hey, ich glaube, mein verstorbener Bruder, der hatte mehrere Milliarden in Krypto irgendwo rumliegen und du findest die jetzt bitte für mich. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt und das hört sich jetzt erstmal sehr straightforward an, aber natürlich stellt sich dann relativ schnell heraus, irgendwie interessieren sich eine Menge Leute für diesen Schatz und auch Leute, wo man es jetzt nicht vermuten würde. Also nicht nur irgendwelche, sagen wir mal, Bitcoin-Bros auf Reddit oder so, sondern auch Geheimdienste, die Mafia und so weiter. Und dann führt das zu einer, das muss glaube ich so sein im Thriller, zu einer großen Verschwörung zum Schluss und die muss aufgeklärt werden.
Mhm. Wie kommt man auf sowas? Also gibt es da echte Vorbilder dafür?
Also es gibt natürlich, das war auch der Moment, wo ich darauf gestoßen bin. Also ich habe das Thema schon länger verfolgt, aber es gibt ja so einige Geschichten von Leuten, denen ihre Bitcoins abhanden gekommen sind. Also entweder Leute, die noch leben, oder eben, ich glaube, einer der bekanntesten ist Matthew Mellon. Das ist so ein Erbe der Carnegie Mellon Bankdynastie, und der hat tatsächlich seine 500-600-700 Millionen Dollar in Krypto mit ins Grab genommen. Und da bin ich dann auf diesen Koffer voller Geld zum einen gekommen und zum anderen auf die Idee einer Schatzsuche. Denn das ist natürlich interessant in dem Moment, wo diese Codes nicht einfach futsch sind, sondern wo derjenige, dem die gehörten, gesagt hat, ja, das ist schon irgendwie mein Vermächtnis und ich habe die in irgendeiner Weise versteckt und ich will durchaus, dass die gefunden werden, aber ich will damit irgendwas bezwecken. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, das ist eigentlich super. Das funktioniert als Thriller. Es muss ja immer auch als Spannungsliteratur funktionieren. Ansonsten, ja, ein Fachbuch über Bitcoin wollte ich nicht schreiben und könnte ich auch nicht schreiben, weil dafür habe ich dann doch zu wenig Ahnung.
Die Realität ist ja wahrscheinlich dann häufig einfach viel tragischer. Also man verliert sein Passwort und kommt nicht mehr dran. Oder jemand stirbt und niemand kommt an das Passwort und das ist einfach weg. Ende der Geschichte.
Es gibt ja einen deutschstämmigen Programmierer, der versucht, sein Geld wiederzubekommen und der schon 8 der 10 Versuche, also den Code einzugeben, gemacht hat. Und es gibt tragische Fälle wie diesen von Mellon. Aber das ist natürlich interessant, weil es einfach zeigt, dass diese Kryptowährungen doch völlig anders funktionieren als das, was wir bisher haben. Erstens, sie sind ein bisschen außerhalb des regulären Systems und folgen eigenen Regeln. Und zweitens, es ist vielleicht gar nicht denkbar, dass sie irgendwann komplett in das System integriert werden. Denn selbst wenn es jetzt ein geordnetes Erbfolgeverfahren gäbe und dann gibt es einen Notar und der hat dann Zugriff auf die Konten, wenn er die Codes nicht hat, ja, das ist wie mit einem Schweizer Bankkonto, das jemand verheimlicht hat und irgendwo angegeben hat. Auch das wird bei der Testamentseröffnung natürlich unter Umständen nicht zur Geltung kommen, wenn das nicht unter Klarnamen alles hinterlegt ist. Also das ist, glaube ich, von der Logik anders. Und natürlich ist es gleichzeitig auch mit dem Koffer voller Geld, finde ich, total verlockend für den Krimi, weil die Summe ist jetzt beliebig. Früher war die Summe im Koffer eigentlich immer begrenzt.
Kannst du denn nach der Beschäftigung damit irgendwie Empfehlungen abgeben, wie ich jetzt meine Kryptowährung sicher aufbewahren sollte und trotzdem irgendwie sicherstellen kann, dass, wenn ich mit dem Flugzeug abstürze, meine Kinder da drankommen?
Naja, es gibt ja die Möglichkeit, entsprechende Seed Phrases zum einen einzurichten, und es gibt natürlich zum anderen die Möglichkeit, ein System einzurichten, bei dem es zum Beispiel 3 Schlüssel gibt oder 5 Schlüssel und immer eine Mehrheit der Schlüsselinhaber dann das auslösen kann. Und natürlich kann man sagen, ich gebe meinem Anwalt eine, ich gebe meiner Frau eine und einen verbuddel ich im Garten. Und selbst wenn meine Frau und ich dann, weiß nicht, was so Bitcoin-Milliardäre machen, auf unserem Flug zu den Caymans abstürzen, ja, wäre es immer noch möglich, einmal im Garten zu graben und den Anwalt anzurufen oder den Notar. Also es gibt dafür Möglichkeiten. Aber ich glaube, zumindest so Leute wie dieser Matthew Mellon, die waren auch von Paranoia getrieben. Also das ist ja bei sehr reichen Leuten häufig so, dass sie denken, ich sitze hier in meiner Villa und jemand will mich kidnappen, jemand will mir meine teuren Bilder klauen oder irgendwas. Und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, dass es in dieser Kryptoszene durchaus gibt. Sehr schnell ist man sehr reich geworden und viele von den Jungs wissen ja auch, dass sie hackbar sind, und das führt dazu, dass man sich dann vielleicht ein bisschen ausgefallenere Verfahren überlegt, sein Zeug zu verstecken. Und die sind aber eben, die kann man nicht reverse engineeren so einfach. Die sind dann nicht rückgängig zu machen.
Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie kommt man darauf, überhaupt sich Kryptowährungen als Thema auszugucken, als Erzählmaterial? Du hast vorhin, glaube ich, gut dargelegt, warum man daraus was Gutes machen kann, aber wie bist du auf das Feld überhaupt gekommen?
Also ich gucke zum einen natürlich immer nach solchen neuen technologischen Entwicklungen, und was mich an dem Bitcoin-Thema, glaube ich, von Anfang an fasziniert hat, dass es zwar zum einen ein Wirtschaftsthema ist und zum anderen ein Technologiethema, aber ich glaube, das wird auch von vielen Leuten unterschätzt, das ist vor allem ein großes politisches Thema. Denn eigentlich, wenn man sich die Geschichte des Geldes anguckt, also früher mal, also die letzten 2000 Jahre oder so, ja, früher hat der Kaiser sein Konterfei auf so eine Goldmünze gestempelt. Irgendwann kamen dann die Bank of England und dann andere Notenbanken und die haben das Geld rausgegeben. Anfangs war es mit Gold besichert, später nicht mehr. Aber es gibt immer eine staatliche Instanz, die dieses Geld kontrolliert. Und das ist eigentlich, zumindest so in den letzten 2000 Jahren, würde ich sagen, einer der wenigen Fälle, wo es eine Währung gibt, die komplett vom Staat abgekoppelt ist und die ja auch bewusst vom Staat abgekoppelt ist, weil viele dieser eher libertär gesinnten Erfinder dieser Währung sagen, wir wollen nicht nur Sicherheit vor Inflation, sondern wir wollen vor allem nicht, dass der Staat uns reinguckt und dass der uns reinpfuscht. Das stellt aber natürlich eigentlich das gesamte Konzept eines modernen Staates in Frage. Und das fand ich sehr interessant, als Thema, eben auch als politisches Thema, denn es bedeutet eigentlich, dass auch die staatliche Gegenreaktion, und die läuft jetzt erst an. Ich glaube, das haben viele Krypto-Leute, vielleicht haben sie es auch auf dem Schirm oder vielleicht auch nicht, die wird mit aller Macht kommen und die wird also, glaube ich, sehr groß sein, weil wenn man an einen Staat denkt, also ich denke dann immer an eine Flagge, eine Armee und eine Währung. Das sind die drei Sachen. Und die werden sich das nicht wegnehmen lassen. Das kann ich mir kaum vorstellen, wenn sie nicht schon zu spät dran sind. Das kann natürlich sein. Mhm. Aber das ist wirklich ein epischer Wettstreit. Da geht es wirklich um die Kontrolle, ums Geld. Und finde eigentlich immer diese politischen Aspekte sehr, sehr spannend. Also das ist eigentlich das, was mich angefixt hat, dass sich auch noch mit der Schatzsuche und dem Koffer eignete. Okay, aber das war eigentlich ein bisschen auch mein Antrieb, das mal zu beschreiben.
Seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema? Also wann bist du darauf aufmerksam geworden?
Naja, also auf Bitcoin, also bestimmt seit 5, 6 Jahren. Ich hatte auch mal welche, aber ich habe das meiste leider verkauft wieder. Habe es nur mal so zum Ausprobieren gehabt. Das war natürlich dämlich. Hätte man mehr mit verdienen können als mit so einem Roman, nehme ich mal an. Aber ich bin da ganz lange nicht tief reingegangen. Ich habe auch das, muss ich ehrlich zugestehen, also vor allem das mit dieser Blockchain, das war für mich so ein bisschen wie von Stephen Hawking, eine kurze Geschichte des Universums. Das ist auch so, das wollte ich immer verstehen. Ich habe es dreimal angefangen und dann immer bei Punkt 4 war mir die Prämisse aus Punkt 1 nicht mehr geläufig. Und irgendwie war es bei der Blockchain ähnlich. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Und erst jetzt war ich dann also gezwungen, zumindest zu versuchen, es ein bisschen zu verstehen. Aber am Anfang war das für mich nur irgendwie auch, ja, also funny Internet Money. Aber dann ist mir irgendwann klar geworden, Moment mal, das hat ja wirklich das hat eine wirtschaftliche, es hat eine technologische und es hat eben auch eine ganz starke politische Dimension.
Wie bist du vorgegangen, um dich sozusagen für das Buch schlau zu machen? Ich finde es häufig gar nicht so einfach, sich da irgendwie drüber zu informieren, weil du hast irgendwie Leute, die sich damit sehr stark beschäftigen, die sind aber häufig auf so einem Fanboy-Niveau und Leute, die es so für das allgemeine Publikum beschreiben, haben meist dann selber gar nicht so viel Ahnung.
Ja, genau. Das ist tatsächlich das Problem. Nichtsdestotrotz, also versuche ich immer bei so einem Thema Total Immersion Strategie. Das heißt, also auch wenn es mit physischen Schmerzen verbunden ist, man muss sich auch drei lange Präsentationen von irgendwelchen Bitcoin-Kongressen von The Pomp und von Piers Brock und von wem auch immer angucken, ja, Einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie deren Vibes sind. Also auch wenn das jetzt vielleicht keinen so großen Informationsgehalt hat. Aber bei mir geht es natürlich auch ganz stark um die Beobachtung und um die Figuren und um die Kultur, die dahinter steht. Tatsächlich, die technischen Sachen habe ich auch ein paar Papers gelesen. Ich habe auch mit ein paar tatsächlich aber eher arrivierten, in Anführungsstrichen, also Ökonomen vom IFO-Institut oder vom Institut der deutschen Wirtschaft gesprochen, weil ich mich halt auch gefragt habe, was, also wenn das alles kommen würde, was würde das denn machen mit den Zinsen, was würde das machen mit Anleihekursen und so weiter, um das mal alles durchzuspielen. Und wo ich auch relativ viel zu gelesen habe, ist eben zu dieser, sag ich jetzt mal, eher politischen Dimension, also wo kommen die Cypherpunks eigentlich her, was waren deren Intentionen? Naja, also das sind halt dann so ein paar tausend Seiten Stoff. Und wobei ich sagen muss, also ich finde es gar nicht so schwierig, das alles zu lesen, sich das anzueignen und sich das aufzuschreiben. Die schwierige Frage ist ja dann, welche 95% davon werfe ich weg? Ja. Weil sonst wird das Buch ja zu irgendeinem Proseminar. Und das gilt es ja zu vermeiden. Also zumindest bei dem, was ich mache, gilt es das zu vermeiden. Und das heißt, da finden sich wirklich nur kleine Bruchstücke dann zum Schluss drin. Aber im Prinzip, die Grundprinzipien, wenn man ehrlich ist, also die Grundprinzipien kann man ja eigentlich, könnte man in 2-3 Tagen verstehen. Die Details vielleicht nicht, aber wenn man sich da hinsetzt und ein bisschen Vorbildung hat, so kompliziert ist es nicht.
Gab es sowas wie das eine Buch oder die Präsentation, die du im Verlauf der Recherche entdeckt hast und sagen würdest, das sollte man sich reinziehen, wenn man da reingehen will in den Bereich?
Schwer zu sagen. Also ich muss ehrlich sagen, dass die Qualität der meisten Fachbücher, die ich dazu gesehen habe, also die ich irgendwie auf Amazon oder die ich mir aus der Bibliothek ausgeliehen habe, die ist nicht sehr hoch. Also die sind entweder unglaublich verquast oder unglaublich trocken oder, wie du vorhin gesagt hast, unglaublich Fanboy to the Moon, Bitcoin 200.000, es gibt keine Alternative mäßig. Ich habe mir zum Beispiel auch Dokumentation über Bitcoin, die von so einem Bitcoin-Aficionado auch gemacht worden ist. Und das ist alles schwierig. Also die Qualität des Materials ist finde ich, nicht so gut. Und also es hilft, dass man mal, also ich war ja auch mal längere Zeit Wirtschaftsjournalist. Es hilft, wenn man zumindest so ein bisschen Übung darin hat, Bullshit von Fakten zu trennen. Weil, Das ist auch, glaube ich, ein großes Problem. Die Faktenbasiertheit ist da nicht so groß. Da laufen einfach wahnsinnig viele Leute rum. Es erinnert mich so ein bisschen an Börse so in den späten 90ern. Es laufen wahnsinnig viele Leute rum, die sagen, sie hätten irgendwie den Stein der Weisen gefunden. Und das ist seltsam. Ich hatte ein Buch, das ich sehr gut fand, das war eigentlich kein Buch, das jetzt mal, also wo es um die Wirtschaft ging, sondern und jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist natürlich typisch, sondern es ging da vor allem um die politischen Aspekte des Ganzen.
Reichen den Titel im Artikel nach.
Ja. Okay.
Ich habe ja selber zur Vorbereitung das Buch weitgehend gelesen, muss ich sagen. Es ist ein ganz schöner Wälzer, deswegen klappt es nicht in Gänze. Aber was ich schon gesehen habe, was du echt gut hinbekommen hast, und das ist ja so ein bisschen das Meisterstück, Blockchain so erklären mit einer Analogie, die funktioniert und die irgendwie eingängig ist.
Das ist ein großes Lob, vielen Dank.
Ich glaube, du machst es mit den Seiten in einem Buch. Willst du es nochmal versuchen?
Ja, also das ist auch eine Szene aus dem Buch, die spielt in Las Vegas. Und da wird Blackjack gespielt. Mhm. Und die Analogie ist also dann folgende. Nehmen wir an, wir wollen jetzt diese Blackjack-Partie protokollieren und wir wollen wissen, also wer hat wie viele Punkte gehabt, in welcher Runde. Es gibt aber keinen, der das jetzt zentral machen soll. Und ich sag jetzt einfach, alle, die hier rumsteht und zuguckt, nehmt euch euren Block raus und einen Stift und schreibt das mit. Und unter allen, die mitmachen, wird nach jeder Runde werden $100 verlost. Ja? Und die Methode, mit der wir feststellen, denn es werden sicherlich welche beim Protokollieren Fehler machen, die Methode, mit der wir feststellen, wer denn eigentlich das richtig aufgeschrieben hat und wer nicht, ist, dass wir alle Einträge vergleichen und die meisten, die übereinstimmen, das ist der Konsens, das ist richtig. Ja, das ist dann tatsächlich ähnlich wie bei der Blockchain mit den über 50%. Und was aber dann im Weiteren natürlich passiert in diesem Spiel ist, normalerweise muss man bei Blackjack 21 Punkte erreichen und bei diesem gedachten Spiel muss man nur in der ersten Runde 21 Punkte erreichen. In der zweiten muss man 42 erreichen, in der dritten 84, 176 und so weiter. Und das heißt, nach kurzer Zeit werden die Protokollanten sagen, scheiße, ist das aber kompliziert. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wenn ich hier noch weiter mitmachen will, dann muss ich mir jetzt erstmal einen Laptop holen und muss das mit Spreadsheets machen. Das heißt, die Protokollanten rüsten technologisch auf und zum Schluss sind nur noch relativ wenige übrig mit einem hohen technischen Aufwand, die das protokollieren. Das sind dann also quasi die Miner. Mhm. Darüber kann man es, glaube ich, jemandem, der überhaupt keine Ahnung hat von Kryptografie und so weiter, kann man es halbwegs erklären. Das Schreckliche ist ja, bis man das jetzt erklärt hat, ist wahrscheinlich Proof of Work out und Proof of Stake in. Ja? Und in 3 Jahren ist alles, was ich da geschrieben habe, komplett obsolet. Aber das liegt in der Natur der Sache. Wie auch der Bitcoin-Kurs, den ich im Buch angegeben habe.
Ja,
genau. Der Bitcoin-Kurs ist, glaube ich, bei Monte Crypto irgendwie bei $10.000. Das ist ja auch schon durch.
Du hast jetzt mehrmals selber auf die politische Dimension von dem ganzen Thema verwiesen, dass du das faszinierend findest und dass das so ein bisschen eigentlich die erste wirkliche grundlegende Änderung an der Idee von Geld ist seit vielen, vielen Jahren. Ja. Hast du selbst auch eine Haltung dazu entwickelt? Also ist dir das Ganze sympathisch?
Nein. Also eigentlich nicht. Ich will's auch gerne begründen. Also diese politische Idee dahinter zu sagen, das Geld vom Staat unabhängig zu machen, diese alte Cypherpunk-Idee. Jetzt fällt mir übrigens der Name wieder ein, das Buch heißt Digital Cash und der Autor heißt Finn Brunton. Da geht es gar nicht um die Technologie, sondern nur um diese politische Philosophie. Die finde ich sehr, sehr problematisch. Was ich total nachvollziehbar finde, ist dieses Anliegen der Fintech-Branche zu sagen, wie kann das eigentlich sein, dass ich meinem Kumpel in Tokio in 2 Millisekunden ein Katzenfoto übermitteln kann, aber keine $5. Das ist doch, ja, also das Geld ist irgendwie auf so einem Stadium von vor 20 Jahren stehen geblieben, während sich alle anderen Bereiche technologisch weiterentwickelt haben. Und das muss man, glaube ich, ganz dringend ändern. Das ist auch völlig richtig. Aber ich glaube, dass es gefährlich ist, die letztliche Kontrolle über das Geld dem Staat wegzunehmen. Weil Geld ist ja letztlich auch nicht anders als eine Straße oder eine Schule oder eine U-Bahn. Ist es das, was ein Ökonom als Public Good bezeichnen würde? Das hat einen Wert für die Allgemeinheit und das darf nicht nur nach irgendwelchen reinen Kriterien von Rendite oder Partikularinteressen gemanagt werden. Und für mich ist auch die, und das finde ich, ist die die größte Gefahr, aber auch das, worauf wir irgendwie gerade zulaufen. Das eine ist ja dieses komplett dezentrale Bitcoin, was das Problem hat, dass auch das wird natürlich von Leuten kontrolliert. Da darf man sich keine Illusionen machen. Aber eigentlich weiß keine Sau, wer die sind. Sind das irgendwelche Miner in China? Sind das, also wer ist das? Das weiß man nicht so genau. Mhm. Also da gibt es keine Accountability. Kein gutes Szenario. Das andere sehr schlechte Szenario ist, finde ich, dass Jack Ma und Mark Zuckerberg diejenigen sind, die ihre eigene Hauswährung haben. Also letztlich wird das zu einem ähnlichen Problem führen, wie das, was wir jetzt im Zusammenhang mit Social Media sehen. Wir haben uns da nicht drum gekümmert, wir haben das laufen lassen und plötzlich merken wir, dass unser gesamter öffentlicher Diskussionsraum, unsere Agora, wie die alten Griechen gesagt hätten, von irgendwelchen Silicon Valley-Konzernen kontrolliert wird und die entscheiden, was die Meinungsfreiheit hier ist und was nicht. Und genauso wenig, glaube ich, können wir das, also Mark Zuckerberg, ich meine bitte, ja, wer möchte denn Mark Zuckerberg sein Geld geben, ja? Oder Jack Ma, ja? Also diese Leute, es kann nicht sein, dass diese Leute unser Geld kontrollieren. Ist es mir immer noch lieber, dass es die schnarchige FED oder die schnarchige EZB tut, wo es zumindest noch so ein bisschen Transparenz und Accountability gibt. Aber die müssen sich natürlich jetzt bewegen. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie zügig bewegen. Ich glaube, die haben gedacht, sie hätten noch ganz, ganz lange Zeit. Aber jetzt haben sie irgendwie gemerkt, dass sie die Zeit wahrscheinlich nicht mehr haben. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass der letztliche Primat in der Geldpolitik vom Staat kontrolliert wird.
Dieses Phänomen, dass sich so private Unternehmen dann in diesen Bereich vorwagen und auch die Ideen irgendwie usurpieren und dann selbst anbieten, also wie Facebook das mit Libra jetzt Diem gemacht haben, das taucht ja auch im Buch auf, ist da so eine Folie. Das ist ja am Ende aber auch nicht die Schuld der Kryptogläubigen sozusagen. Was die wollen, ist ja schon was anderes, wo auch die, wenn es jetzt aktuell nicht funktioniert, okay, aber eigentlich, wo die Allgemeinheit trotzdem kontrolliert, was mit dem Geld passiert, dass jetzt Private sich dieses Themas annehmen.
Nein, also
es macht jetzt die Grundsatzidee noch
nicht schlecht. Nein, das macht die Idee nicht schlecht. Das ist auch überhaupt nicht in dem Sinne jetzt deren Schuld. Oder also man kann es ja auch Herrn Zuckerberg oder Herrn Ma jetzt nicht ankreiden, dass sie eine Gelegenheit, die sich bietet, ja, Geld zu verdienen und User an sich zu binden und so weiter, dass sie die nutzen. Also das ist mir schon klar. Aber und natürlich ist es wie aber eigentlich immer in diesen Fällen so, es gibt irgendeinen Incumbent und der hat gepennt. Das ist jetzt in diesem Fall die Notenbank, bei der Musikindustrie waren das Universal oder EMI oder irgendwer. Es hat jemand gepennt und dann kommt jemand um die Ecke. Aber das mit dem Geld ist eben wirklich so zentral und so, glaube ich, konstituierend für einen Nationalstaat, dass man da was machen muss. Das spricht ja aber nicht dagegen, die ganzen Fintech-Innovationen und auch die ganzen Krypto-Innovationen dafür zu benutzen. Also es ist ja, glaube ich, auch gar nicht anders machbar. Also wie will man einen digitalen Euro oder einen digitalen Dollar machen, ohne kryptografische Seriennummer? Mhm. Das geht ja gar nicht. Das würde ja sofort nach hinten losgehen. Und es würden auch sofort natürlich Kriminelle oder irgendwelche Hacker würden das System sofort genau abtesten und gucken, ob es nicht doch vielleicht irgendwie möglich ist, sich selber ein paar Dollars zu schöpfen. Deshalb hat man es ja, glaube ich, bisher auch nicht gemacht, aber es führt wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei. Und natürlich muss man da auch den Nakamotos dieser Welt dankbar sein eigentlich, dass sie überhaupt mal Wege aufgezeigt haben, wie man das machen könnte.
Trotzdem, im Buch spürt man diese Grundzweifel bisweilen schon recht stark. Ich bin an einer Seite hängen geblieben, da lese jetzt mal das Zitat vor. Da geht es um den Hauptprotagonisten Ed Dante, der auch an der Wall Street gearbeitet hat und dann da irgendwie losledert, die Krypto-Freaks nehmen für sich in Anspruch, den Kapitalismus neu zu erfinden, aber die Mechanismen sind letztlich dieselben wie an der Wall Street und dann geht es irgendwann weiter und nämlich um den Glaube, dass ein noch größerer Depp um die Ecke kommen und einem Geld oder Krypto oder was auch immer für das Doppelte abnehmen wird. Das ist eine ganz schöne Abrechnung mit dem, was da passiert. Also die Krypto-Jünger stellen es ja schon so dar, dass es da um eine große Idee geht und wenn sich der Kurs nach oben bewegt, dann ist das gut, du siehst es wirklich so, es ist einfach nur eine Zockerei.
Nein, es ist, also, es ist doch, also, jetzt zu sagen, also, dass irgendwie ein ansteigender Kurs irgendwie eine Validierung der Idee ist, ist natürlich, finde ich, wahnsinnig platt. Es kann so sein, es kann auch nicht so sein, es weiß niemand. Es kann auch einfach daran liegen, dass PayPal gerade alle neu geminteten Bitcoins kauft oder was auch immer. Aber ich glaube, es steht ja außer Frage, dass es bei dem, was da zurzeit passiert, dass es da zu massiven Marktmanipulationen kommt, dass es da zu Absprachen kommt, die auch total illegal sind, dass es zu Pump and Dump kommt. Das ist auch über die ganze Geschichte von Kryptowährungen relativ gut dokumentiert, dass das öfters passiert. Und man muss ja auch mal sagen, also die das sollte ja auch so einen extrem egalitären Twist haben, das Ding. Und ich sehe noch nicht, dass große Teile der Bevölkerung in Entwicklungsländern davon profitiert haben, dass es diese Kryptowährungen gibt. Ich sehe auch nicht, beziehungsweise wenn ich mir jetzt das Profil der Leute angucke, die bisher damit sehr wohlhabend geworden sind, sind es irgendwie alles weiße Männer. Herrgott nochmal. Also ist es Zufall? Es sind alles weiße Männer und wenn sie das Geld dann haben, dann scheint es sehr viele zu geben, die also wirklich wie der schlimmste Neureiche sich in conspicuous consumption ergehen, also so eine Mischung aus Nouveau Riche und Gangster-Rapper. Ich weiß, dass das alles angeblich eine ironische Konnotation hat, aber jetzt mal ganz ehrlich, also das ist überhaupt nicht egalitär. Also hier findet sofort wieder eine massive Konzentration von Wohlstand auf wenige statt, die dann auch in der Lage sind, im Zweifelsfall wahrscheinlich zu manipulieren. Das ist jetzt nicht überraschend, aber das ist, glaube ich, das, was ich vielleicht durch die Figur auch damit sagen wollte. Das ist jetzt gar nicht so unterschiedlich wie diese widerlichen Typen in Anführungsstrichen von der Wall Street. Haben wir keine Anzüge an, sondern Pelzmantel und sitzen im Lambo, aber der Unterschied ist ja marginal. Also auch ehrlich gesagt im Sympathiebogen, also es ist auch dämlich, also wenn man versucht irgendwie den Rest der Menschheit davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist, dann ist, sagen wir mal, PR-mäßig das nicht der cleverste Angang. Vermute ich.
Guter Ratschlag. Ja. Wie, du hast dich ja auch mal eingehend auch mit dieser Szene, mit dieser Subkultur beschäftigt für das Buch. Das ist ja wahrscheinlich der zweite große Teil der Recherche, dass man irgendwie Material für seine Figuren findet. Wie faszinierend fandst du das? War da viel so Enttäuschung dabei, dass die am Ende ja doch genauso sind? Oder trotzdem auch Faszination, was für verschiedene Fraktionen es da gibt?
Ja, also ich hatte da viel Spaß bei. Also das ist alles extrem unterhaltsam, ja. Sei das jetzt in irgendwelchen Reddit-Foren oder was man so im Internet findet. Also mein absoluter Lieblingscharakter ist nach wie vor, auch wenn der schon ein bisschen alt ist, ist Carlos von BitConnect. Der steht da immer und schreit ganz laut BitConnect. Das war so ein Bitcoin-Pyramiden-Scheme, so ein Ponzi-Scheme, das vor ein paar Jahren geplatzt ist und in voller Überzeugung und dann sagt er mal, we are changing the world, people, und so, ne? Und großartig, also wirklich, und auch, ich finde auch diesen, den Humor in diesen ganzen Pump-It-Up-Videos und so und wie man dann immer den Fettpräsidenten mit so einer Kurbel, der irgendwie Dollars so rauskurbelt und so, das ist super, es ist total unterhaltsam, also es ist eigentlich, war das mit der unterhaltsamste Teil der Recherche. Aber auch da ist es natürlich, das ist, glaube ich, so ein, also dem bin ich möglicherweise auch erlegen, das ist so ein typisches Perception-Bias-Phänomen, das du in ganz vielen Subkulturen hast. Es gibt einen Teil, der ist besonders laut. Ja, der ist klein. Und die anderen sind, ich sag mal, ganz normal oder hart arbeitende, vernünftige Menschen. und die siehst du nicht. Die nimmst du nicht so stark wahr. Das ist garantiert in der Krypto-Szene auch so. Das ist ja genauso in, weiß ich nicht, das war früher zum Beispiel immer so, dass, um ein Beispiel zu nennen, jetzt Schwulenszene. Am stärksten wahrgenommen hast du so die Partyschwulen. Und dann haben die Leute, die keine Schwulen in ihrem Freundeskreis hatten, die sind alle so. Die haben alle so Federboas um und tanzen. Was natürlich völliger Schwachsinn ist. Ja, die meisten sind ganz langweilige Leute. Ja, aber so hast du diesen Bias und es gibt eine kleine laute Gruppe, die fällt einfach mehr auf. Und das ist hier natürlich auch so. Also klar, fällt der Typ mit dem Pelzmantel und dem Lambo mehr auf. Aber es ist schon, es ist einfach im Vergleich zu anderen, zum Beispiel Subkulturen des Geldes, die ja gerade im Gegenteil versuchen, möglichst toned down und möglichst ruhig und damit sie konservativ rüberkommen und so weiter zu sein. Und die sind einfach so genau das genaue Gegenteil. Das ist irgendwie sehr erfrischend, heißt jetzt aber auch nicht, dass ich unbedingt bei ihnen mein Geld anlegen würde.
Die Beschäftigung mit dem ganzen Thema, wirst du die aufrechterhalten oder hast du mit diesem Buch, Lesereisen wird ja im Moment gerade nicht möglich sein, aber vielleicht kommt es ja noch, dann damit abgeschlossen?
Also so ein bisschen weiterverfolgen tue ich das schon noch. Also grundsätzlich stimmt das. Also mit jedem Buch ist es dann erstmal für mich abgehakt und dann kommt das nächste Buch. Dann muss ich mich auch in ein anderes Thema möglichst tief reinfressen und muss auch ein bisschen das vergessen, was ich vorher gemacht habe. Aber das ist jetzt, also ehrlich gesagt, bei Bitcoin oder gerade relativ schwierig, finde ich. Gar nicht unbedingt wegen des Bitcoin-Kurses, sondern weil, wenn man sich so das bisschen das Big Picture anguckt, Stichwort Wall Street Bets. Wir haben halt in den vergangenen Jahren erlebt, wie diese crazy Internetkultur in verschiedene Bereiche der Gesellschaft reinschwappt. In der Politik war es ganz offensichtlich, hat zu Donald Trump geführt. Und jetzt, und scheinbar ist Wall Street einer der letzten Bereiche, wo das passiert. Aber das hängt natürlich, da geht es jetzt zwar um irgendwelche GameStop-Aktien, aber natürlich hängt das irgendwie auch mit diesem Digitalgeld-Thema schon ein bisschen zusammen. Und da brodelt gerade was und da passiert gerade was Größeres. Und deshalb, da kann man nicht ganz wegschauen. Es ist zu interessant.
Super. Hab vielen Dank, Tom. Das war sehr interessant. Danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.